In der heutigen Episode Deals Crunch erwartet euch das Comeback des Sommers sozusagen. Wir sind wieder da. Wir reden über IPOs, wir reden über Markus Söder und wir reden über OnlyFans. Viel Spaß!
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Paul, wir sind wieder da.
Ja, zurück aus dem Urlaub. Besonders du. Ich habe Berliner Urlaub mehr oder weniger gemacht. Mit kleinen Abstechern. Aber wie war ja Griechenland?
Griechenland war sehr schön. Es hat nicht enttäuscht. Ich habe heute das erste Mal seit 200 Wochen wieder eine Jacke angehabt. Und zwar war es tatsächlich heute Morgen auf dem E-Scooter etwas frisch. Deswegen habe ich die Fließjacke wieder ausgepackt.
Schön, dass du wieder in Deutschland bist.
Da freut man sich.
Genau. Und den E-Scooter wahrscheinlich auch ordnungsgemäß konform.
Natürlich.
Sauber geparkt nach der Straßenverkehrsordnung.
So ist das richtig, so ist das richtig. Was natürlich aktuell noch ganz angenehm ist, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja, wir sind ja located in Berlin, dass die Stadt momentan noch relativ leer ist.
Ja,
es sind aktuell noch Sommerferien in Berlin.
Heißt, du kriegst auch ohne Reservierung bei Tim Rauer noch ein Lunchtable.
Richtig, genau. Ja, genau.
Super.
Auch zum Brunch natürlich.
Ja,
Wie man möchte. Nee, ich spreche eigentlich von der S-Bahn, dass, also, dass das, was man Plätze bekommt und nicht die 20 Minuten in die Stadt reinstehen muss.
Yes.
Ja, Paul. Du hast gesagt, du hast Berlin-Urlaub gemacht. Wie hast du die Zeit verbracht?
Ja, unter anderem, indem ich diverse Freunde dabei beobachtet habe, wie sie ihre Steuererklärung gemacht haben.
Okay.
Weil ja, Abgabefrist war, glaube ich, 31. Juli.
Ja, ich merke, du sagst das so zögerlich. Ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, gilt das eh nicht, weil mit Steuerberater hast du ja...
Genau, also endlos eigentlich.
Genau.
Ich wollte nur darauf hinaus, weil es einen netten Zwischenfall gab. Und zwar hat ein Mann aus Quickborn einen Elster-Zugang beantragt. Und leider hat das Finanzamt ein bisschen die Daten vermischt und ihm aus Versehen 1.700 Briefe geschickt.
Ah ja.
Mit Elster-Zugang. Nett, oder?
Die 1.700 Briefe sind angekommen?
Ja.
Also, okay, entspannt. Also 1.700 mal Porto
aus
Steuerkasse.
Aus Steuerkasse und vor allen Dingen, du fragst dich so ein bisschen, okay, ich hoffe, dass das vollautomatisiert ist. Oder saß da jemand und hat sich gedacht, ja, der Typ kriegt jetzt halt 1.700 mal Briefe.
Ich glaube, über Vollautomatisierung in einem Finanzamt
wage ich nicht zu mutmaßen.
Ich glaube auch nicht. Also, aber wenn wir schon über Steuerverschwendung reden, ich hab heute erst, ich glaube, ich weiß nicht, wer darüber berichtet hat, was die Welt über die Beauty-Ausgaben des Kabinetts?
Da bin ich mal raus.
Ja, Friedrich Merz hat bisher, ich glaube, 12.000 Euro für Friseur und Visagisten ausgegeben.
Vor allen Dingen für Friseur.
Spitzenreiter ist die Frau Reicher, unsere Wirtschaftsministerin.
Ja, du.
Ne,
muss ja auch ordentlich
aussehen. Muss sehen, wo man bleibt und auf dem letzten Platz irgendwie mit 360 Euro ist Dorothee Bär.
Oh, echt? Weil sie wahrscheinlich, ich vermute mal, selbst bezahlt.
Vielleicht.
Wäre die Mutmaßung.
Vielleicht, aber genau, also ihr merkt schon, wir starten mit seichten Themen rein. Wenn wir über seichte Themen reden, dann müssen wir natürlich auch über Markus Söder sprechen.
Über den Markus, genau. Und zwar, ihr habt es vielleicht auch schon der Presse genommen, es geht ums Kebab, Söder-Kebab-Logo.
Okay.
Das hat die CSU sich einfach mal, ja, die Markenrechte sich angemeldet, um ein bisschen vorzusorgen. Vielleicht, wir hatten so ein bisschen gemutmaßt, ist das aber auch Markus Söders so Altersvorsorgeplan nach dem Trump-Modell. So, Trump hat ja seine Coins und sein kleines Imperium.
Genau.
Vielleicht macht Markus dann wie mein Kindheitsheld Lukas Podolski.
Ah ja.
Einfach nach der Karriere einen Dönerladen auf.
Ja, muss er natürlich überlegen, wo er es macht. Also Lukas Podolski hat ja auch hier am Cottbusser Tor einen Laden aufgemacht, der aber relativ schnell wieder zugemacht hat.
Ja, aber vielleicht nicht die perfekte Zielgruppe. 7 Euro für so einen relativ dünn gefüllten Döner, wenn ich die Kritik mal hier anbringen darf.
Ich war noch nie da in Köln. Also du hast schon mal gegessen, den Lukas Podolski Döner?
Ja, zur 100. Folge nehme ich dich mit.
Okay, da freue ich mich drauf. Kommen wir tatsächlich dann mal zu etwas ernsthafteren Themen, und zwar The Weeknd Also der Sänger hat einen Milliardendeal eingetütet.
So ist es genau, kurz nur überflogen. Hier geht es um Musikrechte. Was spannend daran ist, ist, dass mit The Weeknd ein Musiker, ein aktiver Musiker selbst sozusagen dieses Finanzkonstrukt dahinter auch mit betreut und also sicherlich nicht strukturiert, aber eben da sehr relativ nah dran ist. Genau, und ich glaube, der Song Earned It passt dann ganz gut dazu.
Ja, definitiv. Ich habe ehrlicherweise, glaube ich, das letzte Mal von The Weeknd, also es ist nicht meine Musik, ich oute mich jetzt vielleicht. Und jetzt zum Glück ist deine E-Mail-Adresse immer drin, da wird der Shitstorm dann dein.
Ja.
Ich habe ihn das letzte Mal auf dem Super Bowl gesehen und da fand ich ihn nicht ganz so toll.
Nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis.
Genau.
Ich kann das nicht viel kommentieren.
Ja, dachte ich mir, deswegen kann ich das einfach mal anbringen, weil da
kein Risiko.
Kommen wir zum Bigger Picture, ja. Beziehungsweise wir hatten jetzt ja einige Wochen Zeit, in denen ein paar Sachen passiert sind.
Mhm.
Ja, und wir starten mit den USA.
Yes, ich glaube, das muss man. Wir waren jetzt ja, wie du sagst, ein bisschen raus auch, aber ich glaube, das große Thema dieses Sommers, das Hin und Her. Insofern vielleicht gar nicht schlimm, dass wir jetzt erst drüber sprechen, weil es so oft hin und her ging.
Das stimmt.
Das ist natürlich die Trump-Administration und wie sie sich gegenüber Zöllen verhält, aber das ist vielleicht der Grund, warum wir es uns genauer anschauen, besonders mit Blick auf den CHIPS Act, wie sie auf die Eigenkapitalbeteiligungen schaut. Und das Spannende ist, dass die USA eben jetzt auch Private Markets, Public Markets Themen macht, also sozusagen investiert und ganz konkret eben 10% an Intel halten wird. Das sind dann etwa 10 Milliarden Dollar.
Genau, Intel, das war ja die Firma, die in Magdeburg
eine große Chipfabrik
bauen wollte und auch, ich weiß gar nicht, wie das mit der staatlichen Förderung war, ob sie bekommen haben oder.
Das war das,
Hin und Her. Das weiß nur der Politiker, der sich jetzt verabschiedet zum 1.9. aus dem Bundestag.
Genau.
Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, über wen wir reden. Aber grundsätzlich ist Intel ja aktuell, ich glaube, wenn man den Börsenkurs anschaut, jetzt von den Chip-Herstellern jetzt, ich sage mal, nicht das Gelbe vom Ei aktuell.
Ja.
Das muss man an der Stelle auch sagen. Dementsprechend, aber spannender Trend auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, das Spannende ist, dass Staaten da so aktiv auftreten am Kapitalmarkt, ist ja eigentlich ungewöhnlich. Das passiert in Deutschland und in anderen Ländern, wenn es um Rettungen geht, vielleicht es gibt mal so strukturierte Deals rund um die Commerzbank. Das waren aber alles so 2008er Bankenrettungsdeals,
ehrlicherweise. Genau, dann, also, ich glaube, der letzte, was war Uniper, also als dann Richtung Gasprobleme in Deutschland gab, die jetzt ja aber auch wieder verkauft wurden werden. Ich weiß gar nicht, wir haben auch drüber mal gesprochen, glaube ich.
Ja. Das Spannende ist genau, also es geht in diese Richtung kritische Infrastruktur. Das gibt es in Deutschland auch tatsächlich, dass man als Staat sagt, hey, bestimmte Industrien dürfen einfach nicht von ausländischen Staaten besessen werden, sozusagen. Aber dass man sich so aktiv einmischt, ist ziemlich neu und ist auch ein, vielleicht auch eine idiosynkratische Herangehensweise der US-Regierung, muss man vorsichtig sagen.
Ja, wir werden es natürlich weiterhin beobachten, aber lustigerweise, du hast ja gerade auch gesagt, gut, dass wir nicht gesendet haben, weil ich glaube, das letzte Mal, haben wir über den Deal von Europa mit den USA geredet. Wie ist denn eigentlich der Stand? Also der ist ja immer noch, ist ja noch nicht durch, ne? Der ist jetzt irgendwie.
Nee. Und vor allen Dingen gibt es verschiedene Zahlen für verschiedene Industrien und jetzt wird noch nachverhandelt.
Ja,
und
ja.
Die große Frage ist, was jetzt kommt, aber jetzt war ja erstmal Urlaub.
Genau.
Ganz Frankreich macht ja bis Mitte September noch sowieso.
So soll es sein.
Genau, und danach kann man dann in Ruhe weiterverhandeln.
Kommen wir zum weiteren Thema und zwar der IPO-Markt. Der war nicht in der Sommerpause, so wie wir, sondern es gab dort einige News.
Genau, und vor allen Dingen Bewegung und Planung für die zweite Jahreshälfte. Ganz, ganz, ganz vorne mit dabei, in den letzten Tagen Canva.
Ja.
Aus Australien.
Genau, für alle, die es nicht kennen, also das ist eigentlich das Tool, was Photoshop ganz stark den Rang abgelaufen hat. Das ist ein Grafikdesign-Tool, Grafikdesign-Tool mittlerweile auch wieder zu kurz gefasst. Also die haben da der letzte auch einen starken AI-Fokus in der Content-Erstellung. Also wirklich einen, ich spreche aus Marketing-Perspektive, ein sehr, sehr starkes Tool.
So ist es. Und sitzt im schönen Australien, also passt nicht ganz so in diese Silicon Valley Welt, aber es plant einen IPO. Das heißt, das für die zweite Jahreshälfte angesagt, heißt aber auch, ihr könnt euch schon mal vormerken, dann gibt es irgendwann die Anteile zu kaufen. Für einige gab es die Anteile jetzt schon zu kaufen. Und zwar hat Canva einen Employee Stock Option Plan vorgeschoben. Das heißt, die aktuellen Shareholder, Fidelity und andere, haben Anteile schon mal abgetreten an Mitarbeitende und dabei eine Bewertung intern erstmal festgelegt von 42 Milliarden. Das ist auch strategisch natürlich, dass man dann, wenn es wirklich an die Märkte geht, eine Bewertung schon mal, sagen wir mal, geankert hat.
Genau, du sagst es, also Fidelity ist mit dabei und Reuters hat auch berichtet, dass JP Morgan da mit eingestiegen ist, also in weiser Voraussicht auf den IPO, der dann wohl bald anstehen soll. Also 42 Milliarden ist natürlich auch eine Ansage.
Ja, das wäre dann einer der größeren dieses Jahr.
Genau, kommen wir zu einem etwas kleineren, Ottobock.
Genau, ich finde mindestens genauso spannend, weil Ottobock eigentlich so ein urdeutscher Konzern ist oder ein urdeutsches Unternehmen, das Prothesen herstellt, das wahnsinnig viel gemacht hat, was so im Bereich medizinische Forschung, aber vor allen Dingen auch Entwicklung von Geräten und so weiter, also wirklich einer der deutschen Vorreiter.
Ja.
Genau, und die planen einen IPO bei einer 6 Milliarden Bewertung. Auch ordentlich, nicht ganz Canva. Spannend natürlich, weil sie nicht so softwareorientiert sind, sondern da wirklich eher natürlich auch eine Hardware-Komponente haben. Aber für den deutschen Markt natürlich super.
Ja, was natürlich, genau, ich wollte es gerade sagen, also was natürlich spannend ist, zu klären, erstmal noch Rückschritt zu Canva, wo sie an die Börse gehen werden. Plus natürlich hoffen wir natürlich, dass Ottobock dann auch in Deutschland an die Börse geht.
Ja.
Aber super spannend, also wie gesagt, den Trend hier zu beobachten, dass immer vermehrt mehr IPOs-News aufkommen, ist immer super spannend.
Ja.
Dann, Paul.
Der Deep Dive.
Endlich. Es ist ein Thema, ich glaube, worauf alle Zuhörerinnen und Zuhörer gewartet haben. Und zwar geht es um OnlyFans.
Genau, auf das Risiko, dass wir jetzt vielleicht bei euch allen im Spamfilter landen.
Vielleicht müssen wir den Podcast als explicit bezeichnen.
Ja, kommt drauf an, was jetzt die nächsten 5 Minuten gesagt und erzählt wird.
Genau, aber worum geht's denn?
Genau, es geht um die wahnsinnig guten Zahlen von OnlyFans, die das auch unter anderem dazu geführt haben, dass das Unternehmen für 8 Milliarden verkauft werden soll. Mhm. Da gibt es verschiedene Sachen, die total spannend sind. Da kommen wir auch nochmal im Einzelnen zu. Vielleicht der Startpunkt ist eine Firma, die für alle, die es nicht wissen oder so tun, als würden sie es nicht wissen.
Paul, erklär doch mal. Ich finde es toll, dass du den Anfang machst, weil dann muss ich nicht in die Beschreibung. Wer oder was ist OnlyFans und wodurch verdient OnlyFans sein Geld?
Du siehst, ich habe schon hier im Raum so mit der Hand die Raute gebaut, weil ich hier seriös wirken will.
Ja.
Also OnlyFans ist eine Creator-Plattform am Ende des Tages, auf der Creator ihre Inhalte anbieten können und dafür Abonnementgebühren zum Beispiel bekommen von bestimmten Nutzern, die dafür gerne zahlen wollen. Also klassisches Subscription-Geschäft. Bei OnlyFans ist es in sehr vielen Fällen eher, sagen wir, leicht gekleideter Content. Wissen die meisten sowieso.
Das war ja da damals relativ spannend am Anfang, weil OnlyFans nicht so gestartet ist, sondern das hat sich dann ja irgendwie etabliert und am Anfang hat man ja nochmals versucht, irgendwie das klein zu reden, dass diese Creator, die eher den Explicit Content machen, dass die ja gar nicht so viel Umsatz machen, aber sie haben dann irgendwann damit aufgehört, weil es ist einfach mit weitem Abstand der größte Teil der Plattform.
Ja, da gibt es ganz viele tolle Begriffe wie irgendwie Liberation Content und so weiter. Alles Fair Game kann man alles so nennen, aber am Ende geht es um sehr stabile Subscription-Modelle, weil es da eben um diese direkte Beziehung zu den Creatoren geht. Das heißt, es sind schön planbare Umsätze und was eben ganz besonders spannend ist, in der Mitte, dort wo OnlyFans eben sitzt, zwischen Creator und Fan, ist gar nicht so viel zu tun. Heißt, es ist ein relativ kleines Unternehmen.
Ja, erstens das und bevor wir da, glaube ich, ein bisschen tiefer, tiefer reingehen, das müssen wir aufpassen, dass wir Sachen hier jetzt erzählen von der Formulierungsweise. Ja. Also von der Struktur her, OnlyFans hat 377 Millionen Accounts. Mhm. Das sind im Jahr, also wir reden hier vom Jahr 2024, wenn ich das richtig, richtig sehe in unseren Notizen. Das ist alleine im Vergleich zum Jahr davor 24% mehr. Also es ist immer noch enorm am Wachsen.
Ja.
Es sind 4,6 Millionen Creator-Accounts. Also es gibt natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, also einmal die Creator, die dort Inhalte sozusagen publizieren, und dann 377 Millionen Fan-Accounts, also von Menschen, die dann diese Creator gegen Bezahlung sich sozusagen anschauen. Was interessant ist, und das ist ja, wie du gerade gesagt hast, dieses klassische Plattformmodell, und zwar werden 20% der Einnahmen gehen an OnlyFans dafür, dass sie einfach die Infrastruktur bereitstellen, und die Creator erhalten 80%.
Richtig, und vielleicht können wir da noch mehr Zahlen hinterlegen für alle, die jetzt nicht auf dem Fahrrad sitzen und mit den Zahlen nicht mehr hinterherkommen. Also das, was sich da OnlyFans ausgeschüttet hat oder eingesammelt hat, diese 20% der gesamten Umsätze, das sind, also insgesamt sind es 7,2 Milliarden Dollar gewesen. 2024 heißt, 7 Milliarden Dollar wurden von Abonnenten ausgegeben.
Das ist krass.
Genau, davon logischerweise dann 5,8 Milliarden an die Creator ausgeschüttet. Natürlich nicht an alle gleichmäßig, sondern entsprechend ihre Abonnenten. Da gibt es sicherlich auch einige, die deutlich mehr haben als andere.
Ja, es gibt ja tatsächlich auch relativ viele, also es gibt da, glaube ich, sehr transparent auch Statistiken drüber, also dass dann die Top-Creator oder die Top 1-3% halt irgendwie den Großteil dessen ausmachen.
Ja.
Und was man so für kolportierte Zahlen liest, die jetzt, glaube ich, jetzt weder vom Creator noch so irgendwie von OnlyFans bestätigt werden, handelt sich das ja auch dann irgendwie um wirklich sechsstellige Beträge, die manche Creator
monatlich
verdienen. Das,
ja.
Da kann man ehrlicherweise auch den, je nachdem natürlich, was für Content dort dann angeboten wird, auch den Hut vorziehen, denn am Ende des Tages ist das eine sehr, sehr starke Einnahmequelle.
Ja, also verrückt. Wahnsinn.
Und aber wer war das? Lily Allen, die ist ja ist eine Sängerin, sagt ihr was? Mhm. Sie hatte, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, dass sie mittlerweile mit ihren Fußbildern, die sie dort hochlädt, mehr Geld macht als mit ihrer Musik.
Siehst du, ich kenne weder das eine noch das andere.
Weder Lily Allen
noch die Musik. Aber
es zeigt ein bisschen das Gap, was OnlyFans gefunden hat. Also eine klassische Funktion, wo Instagram gepennt hat.
Ja.
Kann man ja so sagen. Deswegen bin ich am Ende auch gespannt, wenn wir sagen, es geht um einen Exit, wer dann am Ende als Käufer da stehen wird. Aber das ganze Thema jetzt mal von den Kennzahlen zumindest abzuschließen, du hast es gesagt, dementsprechend von den 5,8 Milliarden, die an die Creator ausgeschüttet werden, blieben dann am Ende noch 1,4 Milliarden Dollar Umsatz auf OnlyFans-Seite und entspannte 684 Millionen Vorsteuergewinn.
Richtig.
Was auch wieder dazu führt, was du gerade gesagt hast, dass sie sehr, sehr schlank aufgestellt sind.
Genau. Das heißt, wir reden jetzt, um es auf die wichtigste Zahl unterzubrechen, wir reden von fast 50% oder knapp 50% Marge. Und das ist natürlich enorm. Also das übertrifft Meta und Google. Und ja, das ist natürlich, es gibt immer solche Unternehmen in kleinen Nischen, wo man sagt, ja, Google, voll tolle Marge, ja. Aber auf dem Niveau, das ist ziemlich einzigartig. Und es ist eben, und das ist das Spannende, alles vor KI.
Genau.
Sozusagen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber vielleicht auch nochmal einmal der wichtige Punkt, warum wir jetzt so extensiv darüber sprechen, ist, es geht um einen Verkauf.
Mhm.
Und zwar will der Gründer Leonid Radwinski auscashen und jetzt das Geld einmal einsacken und ist da gerade in Verhandlungen. Es ist jetzt ja kurz vor dem vor der Umsetzung. Also es geht um 8 Milliarden als Bewertung. Das, ja, die Eigentümer oder die Käufer, das ist ein Konsortium. Ich glaube, da sind einige ganz froh, wenn sie vielleicht nicht namentlich genannt werden. Aber geleitet wird das von Forest Road, eine Holding Company, eine US Investment Company.
Ja, ich glaube, also um das dann den Deal nochmal so, also ist quasi die Vorbereitung darauf dessen, aber er hat ja sich trotzdem jetzt auch schon eine kleine Dividende ausgezahlt, die, ich weiß, nicht annähernd so groß sein wird wie die Dividende, die du und Gregor euch auszahlen bei Morning Crunch, aber es ist
nah dran. Ja, es sind schlappe 701 Million US-Dollar, die er sich da ausgeschüttet hat. Das ist natürlich netter Payday. Das macht Sinn für ihn, das zu machen, bevor er das Unternehmen dann richtig verkauft.
Ja.
Im Zuge des Verkaufs kommt natürlich neues Geld in die Company und das wollen sie dann auch nutzen. Und so profitabel wie das Geschäft ist, sind das keine Rücklagen, die das Unternehmen jetzt gerade wirklich braucht, um zu wachsen oder so, sondern genau, da kommt ja genug Geld aktuell rein.
Lass uns doch gerne mal so ein bisschen tiefer reingehen, die nächsten Schritte, die Branchenbedeutung. Paul, was hat die Morning Crunch Redaktion da rausgefunden?
Wir haben sehr tiefgründig recherchiert.
Sehr viele Accounts angelegt.
Genau, und mal einmal geschaut, was da eigentlich passiert. Nein, also wir haben natürlich...
Endlich OnlyFans Subscription von der Steuer absetzen, ne?
Ja, so weit habe ich tatsächlich in meinem Leben noch nie gedacht. Das ist, glaube ich, das Deutscheste, was ich mir je hätte vorstellen können. Genau. 800 Millionen Dollar, 808 sollen dann auf der Bilanz stehen. Mhm. Das ist natürlich eine schöne Bilanz, vor allen Dingen, weil da keine Schulden hinterlegt sind, sondern das ist wirklich reines Haben sozusagen. Da steht keine Verschuldung dagegen. Und die Idee ist, dass jetzt eben nochmal weiter auszufächern. Du hast es angesprochen, es ist sehr viel Adult Content. Ja. Die Idee ist eben zu sagen, wir bauen jetzt eine eigene App, eine TV-App für Non-Adult-Content, dass eben Content-Creator dort Content hochladen können, dass OnlyFans da eine Plattform hat, wo sie eben nochmal eine andere Zielgruppe erreicht und gleichzeitig eben auch in Trust und Safety investiert. Das heißt so ein bisschen dieses Vice-Label, also vom Englischen Vice, auf Deutsch ist das irgendwie... Was ist das?
Also du meinst, dass den Ruf oder ich glaube, das wird sehr schwer.
Genau, aber den wollen sie so ein bisschen loswerden und macht ja auch Sinn, aus diesem sehr gut wachsenden Segment Adult Content vielleicht in ein neues Segment Non-Adult Content zu diversifizieren.
Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich meine, da hast du ja auf jeden Fall also sehr große Konkurrenz, wenn man sich irgendwie YouTube anschaut oder ich meine, Instagram hat es mittlerweile auch eingeführt, dass du da so Paid-Subscription und so ein Kram machen kannst. Ehrlicherweise, ich finde, also OnlyFans hat da eine sehr, sehr klare und auch, wenn man die Unit Economics sich anschaut, eine sehr starke Nische sozusagen gefunden. Ob das funktionieren wird, let's see. Aber ich glaube, um das ganze Thema auch nochmal in Zahlen zu bemessen, was wir eben gerade angeschnitten haben, alleine, falls es jetzt bisher noch nicht rausgekommen ist, OnlyFans ist die erfolgreichste Subscription-Plattform der Welt.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr spannend, die Zahl, und zwar der Umsatz pro Mitarbeiter. Ja. Das sind 30,4 Millionen Dollar pro Mitarbeiter und das ist wirklich stark.
Das ist verrückt und ich meine, natürlich muss man dann immer sagen, ja, den richtigen Umsatz sozusagen erwirtschaften ja die Creator durch ihren Content. Aber das ist ja das Tolle an Plattformmodellen, dass du im Grunde als Vermittler in der Mitte auftrittst.
Genau.
Und die Kosten eben natürlich für die Creator nicht hast, sondern den Content kostenlos drauf bekommst. Das ist ja auch der Riesenunterschied zwischen einem Netflix und einem YouTube zum Beispiel. Ja,
absolut, absolut. Ich meine, kein Deep Dive, ohne auch über die regulatorischen Risiken zu sprechen.
Ja,
richtig. Auch wenn sich jetzt OnlyFans mehr in die Non-Adult-Schiene bewegen möchte, der Haupttreiber der Adult-Content soll weiter reguliert werden, zumindest in UK und EU.
Richtig. In den USA hören wir davon relativ wenig. Donald Trump ist jetzt nicht sein Lieblingsthema, Regulatorik rund um Adult-Content.
Aber da gibt es ja auch die ein oder andere Vorgeschichte.
Eben, die lassen wir vielleicht heute mal raus. Aber genau, es ist in der EU ja sowieso ein Thema, das... In vielen Facetten besprochen wird. In Deutschland geht es um Altersverifikation, um Sicherstellung, dass da eben wirklich nur Leute, die über 18 sind, den Content nutzen können. Und die ganze Regulatorik drumherum ist natürlich relativ schwierig, ja, weil viele dieser Anbieter gar nicht in Europa sitzen. Und bei OnlyFans ist das natürlich jetzt ein ziemlich klarer Case, deswegen ist so ein bisschen die Frage, es geht jetzt hier weniger um irgendwie Antitrust, nach dem Sinne irgendwie, ein Großer kauft einen Kleinen, ändert das den Markt. Es geht hier jetzt mehr darum, wie wird OnlyFans in Zukunft reguliert werden unter den neuen Eigentümern. Genau, das ist so ein bisschen die den Diskussionen.
Wie ist denn die Marktreaktion ausgefallen auf die News?
Ja, ich glaube, also zwei Facetten davon. Mhm. Das eine ist, Radwinski, der Gründer, hat sich ja gelegentlich schon mal Geld ausgezahlt. Also der sitzt da wirklich auf dem Goldtopf und weiß auch, wie er ihn nutzt. Der letzte Payout, von dem wir wissen, war jetzt 204 Millionen zwischen Dezember und April, also Dezember 24 und April 25.
Ah ja, stark.
Ja, stark. Schon mal ein Start ins Jahr, dass es die ersten Monate schon mal gesichert sind.
Ja.
Insgesamt waren es fast 500 Millionen letztes Jahr. Er hat sich zwischen 2018 und jetzt knapp 1 Milliarde schon ausgezahlt. Und da kommen ja nochmal 700 Millionen on top. Also ich glaube, für ihn läuft es gut, aber das Spannende, und das ist vielleicht einer der Takeaways, die Bewertung, von der wir da reden, die ist ja gar nicht so verrückt. Also,
ja, genau. Ne,
ich meine, wir reden von einem Gewinn, Vorsteuergewinn, also EBITDA, wobei ja so viel Depreciation. Anyway, das sind, was waren es, 1,4 Milliarden US-Dollar, jetzt ein 8 Millionen Price-Tag dran, da reden wir über ein 6er, 7er Multiple.
8 Milliarden Price-Tag, genau.
Das heißt, ja, 6-7 Multiple, für alle, die aus der Softwarebranche kommen, ist das ein Witz?
Genau, die lachen sie ins Fäustchen. Genau, von einem 5,7 ist es genau, 5,7x Umsatz-Multiple. Du sagst es genau und es ist spannend, weil im Endeffekt, ja, also OnlyFans ist für mich eigentlich auch eine Tech-Company. Es ist eine Plattform.
Ja.
Die Frage ist, woher auch so ein bisschen dieser Discount kommt.
Richtig, und ich glaube, wir haben es schon so angedeutet. Ich glaube, es gibt einfach wenige Investoren, die sich mit dem Thema so richtig identifizieren wollen oder damit
wohlfühlen.
Ja. Und dann hast du natürlich auch große Investment Companies, Stichwort. Also, ja, viele der größten Vermögensverwalter verwalten unter anderem das Vermögen von Universitäten, von Pension Funds, von großen Behörden in den USA. Ich glaube, wer jetzt irgendwie das California's Teachers Fund Geld verwaltet, der will vielleicht nicht als erstes jetzt in OnlyFans investieren.
Ich würde mich auf die Memes freuen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht so der smartest Move. Deswegen gibt es da einfach weniger Käuferinteresse. Es gibt sicherlich, also ich vermute, sie werden mit Zuckerberg und Co. ja auch gesprochen haben.
Sicherlich.
Plattform. Aber ja, da zahlst du dann oder verlierst du sozusagen dann Geld, weil es als Geschäftsfeld dann vielleicht eins ist, was eher
diskutiert wird. Das wäre aber eigentlich auch noch ein Deal irgendwie für Elon Musk gewesen, oder?
Also wenn man so ja, ich sehe auch den AI-Angle. Mhm. Da hätte man viel machen können. Creator Stream vom Mars oder so.
Nee, aber grundsätzlich sehr, 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 sehr spannend. Ich glaube, genau, das ist der eine Punkt. Ne? Das ist wirklich irgendwie so blöd es klingt, schwer vermittelbar. Oder dass einfach die Investoren dementsprechend sich einfach nicht home-turfig zu Hause fühlen.
Ja.
Plus der zweite Punkt, den wir auch angesprochen haben, zwar sind irgendwie Next Steps, dass sie es Richtung Mainstream oder Richtung Non-Adult gehen würden, aber ich denke mal wirklich so aus Markenperspektive, also das Thema OnlyFans, wenn man das hört, dann denkt man nicht an irgendeinen Creator-Content, sondern man denkt automatisch an Adult-Content und aus dieser Schmuddelecke rauszukommen, bedarf es, glaube ich, einiger Millionen auch. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum am Ende dann doch nur der 5,7er,
richtig,
in Anführungszeichen, Multiple drauf sie liegt.
Yes.
Ich meine, wir werden es beobachten, ob der oder wie der Deal zustande kommt. Und ihr werdet sicherlich als erstes lesen im Morning Crunch.
So ist es.
Und bei uns hören, hoffentlich.
Yes, wir werden schnell sein.
Kommen wir zum Begriff der Woche, Paul. Und zwar ganz, ganz schnittig. Commercial Mortgage Backed Securities.
Genau, klingt so richtig unattraktiv und klingt so richtig für alle, die sich ein bisschen mit beschäftigen, wie 2008.
Ich wollte sagen, es klingt nach Finanzkrise.
Ja, es klingt wirklich nach Finanzkrise. Warum ich es mitgebracht habe als Begriff, also vielleicht erstmal, worum es geht. Es sind verbriefte Immobilienkredite.
Ja.
Warum ich das heute mitgebracht habe, ist, wir sehen, dass die Zahlen gerade deutlich steigen. Also wir sehen, dass immer mehr Kredite, eben also Immobilienkredite rausgegeben werden. Mhm. Besonders im Commercial-Segment, wo ja jetzt lange Flaute war, das sehen wir jetzt ganz konkret eben in New York. Da stehen wir jetzt mit 11 Milliarden. Im vergangenen Jahr stehen wir auf dem höchsten Punkt seit 2021. Also
ja, ob das wohl damit zu tun hat, dass die ganzen Leute dass die ganzen Unternehmen ihre Leute aus dem Homeoffice in die Büros holen, das weiß ich.
Das könnte eventuell Ja. Na? Ja, aber es ist spannend, weil es natürlich der Trend zurück ist so ein bisschen. Alle haben Commercial Real Estate tot gesagt.
Also jetzt doch nochmal in WeWork rein.
Jetzt, endlich. Ja. Ja, es gibt ja jetzt Flow oder wie es heißt von
Adam Newman. Ja, oder Mindspace.
Oder Mindspace. So.
Hast du da noch einen Code?
Bestimmt. aber den verrate ich nicht. Das spare ich mir auf.
Kommen wir zur Zahl der Woche und zwar 16 Milliarden US-Dollar. Also das doppelte OnlyFans.
So. ein richtig, richtig großer Deal. Es geht um einen Kauf von Dr. Pepper, die einen, einen eher traditionellen Kaffeeanbieter gekauft haben, Pete's. Mhm. Wer in den USA ist, kennt das vielleicht mit IEE. Genau, und der Kaufpreis mit 16 Milliarden natürlich super stolz. Das heißt, was so spannend ist an beiden Deals vielleicht, an OnlyFans und an Pete's.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wait, das ist verrückt, aber beide sind ja eigentlich überhaupt nicht KI-getriebene Geschichten.
Ja, das stimmt.
Und der Fakt, dass das jetzt so die Deals sind, ist ja eine spannende Entwicklung, die wir vielleicht so vor ein paar Monaten noch nicht so auf dem Schirm hatten, dass auf einmal, also ich meine, gut, das ist jetzt auch ein bisschen natürlich, was wir uns aussuchen, es gibt auch viele KI-Deals, aber dass die großen, großen Deals aktuell wirklich eher weniger jetzt irgendwie, wow, KI-Plattform XY sind, sondern eher Brick and Mortar, also fast Brick and Mortar, irgendwie Kaffee.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und auf der anderen Seite irgendwie Creator-Plattformen, die wenig KI, die wenn überhaupt eher durch KI bedroht sind, vielleicht, to be discussed. Das ist ja eine spannende Entwicklung. Also
das es ist noch eine sehr spannende Entwicklung und finde ich auch, glaube ich, einen guten Takeaway für die erste Folge nach dem Urlaub. Es gibt auch noch was anderes außer Künstliche Intelligenz da draußen.
Ja. Man glaubt es manchmal nicht, aber manchmal schon.
Ich glaube, das ist ein fabulöses Schlusswort. Schreibt uns gern eure Gedanken, gerne auch zu OnlyFans, zum Deal, an pos@morningcrunch.de. Und ansonsten freuen wir uns, wieder da zu sein. Gerne liken, weiterempfehlen, dass alle eure Freunde den Deals Crunch hören und natürlich auch lesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.